Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister, auch von mir. Ich freue mich, gemeinsam mit euch heute weiter im Buch Exodus zu gehen. Und immer wieder spannend, es treten immer wieder neue Dinge auf und dennoch sind sie gleich. Mir ist das einmal aufgefallen, vor etwas über einem Jahr an Weihnachten hatten wir so eine Begebenheit zu Hause. Wir haben zwei Töchter, die haben 5 Jahre Altersunterschied und die Kleine packt dann ihr Geschenk aus und es war ein Pferd. Und ein kleines Pferd zum Spielen und zum Frisieren und sie freut sich und sie freut sich des Lebens über dieses Pferd. Einige Zeit später packt Hannah, die Große, das gleiche Geschenk aus, nur in deutlich größer. Und die Kleine schaut rüber und war stinksauer auf uns, weil sie nicht das gleiche Pferd bekommen hat, sondern nur ein kleines. Und auf einmal war es nicht mehr schön, dieses Geschenk. Sie hat es zur Seite gestellt, ich denke für ein paar Wochen. Und hat dieses Pferd nicht mehr beachtet. Und wann immer sich die Gelegenheit bot, hat sie das große Pferd ihrer Schwester geklaut, in ihr Zimmer gebracht und dort damit gespielt. Und oft ist das vielleicht bei uns auch ähnlich, oder? Wir bekommen Gnadengeschenke, Gnadenerweise Gottes und wir freuen uns zuerst. Aber dann ist es doch nicht mehr so, wie wir dachten. Dann ist es doch nicht mehr so schön, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und wir werden so ein bisschen mürrisch oder unzufrieden. Und wir haben das vor 2 Wochen bereits gesehen, dass das Volk Israel vor Gott gemurrt hat und sie kein Wasser mehr hatten. Und Gott dieses salzige Wasser, das sie Mara nannten, das Bitterwasser, in Süßwasser verwandelt hat, sodass sie es trinken und sich erholen konnten an dieser Stelle. Und auch heute haben wir eine Begebenheit weiterhin in der Wüste. Sie sind dort 40 Jahre. Und wir werden wieder mit dem Murren des Volkes Israels konfrontiert. Er wird zu einem ständigen Begleiter. Aber Gott widersteht seinem Volk. Gott steht über seinem Volk und er versorgt sie. Er steht vor dieser Herausforderung, ein mürrisches Volk wieder zur Ruhe zu bringen, wieder zu versorgen. Und das Volk steht vor dieser Herausforderung, schon wieder anzufangen zu murren und sich gegen Gott aufzulehnen. Und wir sehen heute wieder dieses unzufriedene Volk, ein mürrisches, ein widerspenstiges Volk. Und auf der anderen Seite sehen wir einen Gott, der über ihn ist, ein Gott, der gnädig ist. Aber kann es manchmal sein, auch in unserem Leben, wenn wir so darüber nachdenken, dass auch wir selbst unzufrieden werden mit Gott, so wie er ist? Dass wir sogar unzufrieden werden mit der Gnade Gottes, die er uns gibt und wie er sie uns gibt. Unzufrieden darüber werden, wie er sie uns zuteil werden lässt. Und auf den ersten Blick scheint es gar kein Problem mit der Gnade zu geben, weil Gott ja die Gnade freiwillig gibt und weil sie einen erlösenden Aspekt für uns hat. Ein Aspekt, den wir nicht verdient haben, aber der Text zeigt uns heute, dass es schon ein Problem mit der Gnade gibt, das immer wieder in unserem Leben auftritt. Und der Text fordert uns heute dazu heraus, neu darüber nachzudenken, wie wundervoll Gottes Gnade für uns ist. Wie wir dennoch immer wieder unzufrieden sein können, indem wir murren und klagen über das, was Gott tut. Und so lasst uns den Text mal gemeinsam weiterlesen, einige Verse. Weiter in dem Buch Exodus, Kapitel 16. Wir werden den Text immer wieder einteilen und Stück für Stück durch die Predigt uns da durcharbeiten. Ich möchte die ersten 9 Verse gerne vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gern mit auf. 2. Mose 16, ab Vers 1. Und von Elim aus zogen die Israeliten weiter und kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Es war am 15. Tag im 2. Monat nach ihrem Auszug aus Ägypten. Hier in der Wüste stellte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten gegen Mose und Aaron. Sie ärgerten sich. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sagt Jahwe zu Mose, pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. Wenn sie am 6. Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten zu den Israeliten, heute Abend werdet ihr erfahren, dass Jahwe es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes erkennen, denn er hat euer Murren gehört. Denn wer sind wir schon, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sagt Mose, er wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt, weil Jahwe euer Murren gehört hat. Denn wer sind wir schon? Euer Murren hat sich nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen Jahwe. Dann sagt Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinschaft Israels, kommt her und stellt euch vor Jahwe auf, denn er hat euer Murren gehört. Soweit einmal der Text. Wir möchten im ersten Schritt sehen, dass die Gnade, die Gott gibt, absolut unverdient ist. Sie ist absolut unverdient. Mose, er berichtet uns, dass das Volk in der Wüste hier aufbricht. Sie waren an dieser Wasserquelle Mara, die Gott süß gemacht hat, an diesen 12 Wasserquellen und 70 Palmen von Elim. Und jetzt brechen sie von dort auf, einige Wochen später, um eine neue Herausforderung zu haben. Sobald diese Frische weg war, finden wir wieder diesen Moment, dass das ganze Volk murrt, die ganze Gemeinde murrt. Doch das geht gar nicht so lange gut. Sie sind dort, sie gehen weiter nach einigen Wochen und es geht nicht lange gut, so wie es oft bei uns auch so ist, nicht wahr? Wir bleiben nicht immer lange auf diesem guten Weg der Zufriedenheit und so war es auch bei ihnen. Sie murren gegen Mose und gegen Aaron und nicht nur das, dass sie unzufrieden sind, sondern sie machen ihnen auch Vorwürfe. Mose hält hier fest, dass die ganze Gemeinde Israel gemurrt hat. Es waren alle dabei. Nicht nur einige, die aufsässig wurden, nicht nur eine Gruppe von Personen, die unzufrieden waren, sondern alle. Er betont das extra, das ganze Volk lehnte sich gegen Gott auf, das ganze Volk murrte vor Gott. Diese Sünde des Murrens, sie zieht durch das ganze Volk hindurch. Alle sind dabei, ohne Ausnahme. Sie alle sind unzufrieden mit Mose und mit Aaron. Sie alle sind unzufrieden mit Gott. Und sie bringen diese Unmut zum Ausdruck durch diesen Ausdruck ihres Murrens. Sie werfen vor, dass es für sie besser gewesen wäre, in Ägypten zu bleiben. Sie ziehen die Sklaverei der Ägypter der Herrschaft Gottes vor. Damals gab es wenigstens Brot und damals gab es wenigstens Fleisch. Dort wurden wir wenigstens gesättigt, sagen sie. Und sie werfen jetzt Mose und Aaron vor, dass sie nur in die Wüste hinausgeführt haben, damit sie dort in Ruhe verhungern können und sterben. Aber was wir immer wieder betonen müssen und immer wieder erkennen müssen an dieser Stelle ist auch, dass Murren eine Sünde ist. Meckern und jammern und murren, das ist alles Sünde. Und damit meine ich nicht einen Klageruf zu Gott. Damit meine ich nicht ein inbrünstiges Gebet zu Gott um Hilfe. Das hat seinen Platz und das finden wir in der Bibel sehr oft. Ich meine nicht dieses demütige und ehrfürchtige Rufen und Schreien um Hilfe bei Gott. Das Murren, das wir hier beim Volk Israel sehen können, ist etwas anderes. Etwas, das wir vermutlich auch ganz gut aus unserem eigenen Leben kennen. Es ist das Gegenteil von Dankbarkeit. Es ist das Gegenteil von Wertschätzung. Wir beginnen dort zu murren in unserem Leben, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Aber nicht die Umstände sind schuld daran. Es sind nicht die bösen Umstände, die uns murren lassen. Das ist vielleicht der Auslöser, sondern es ist ein böses Herz, das dahinter steht. Und das vergessen wir leider allzu oft. Wir murren gerne über Dinge, die in unserem Alltag kaputt gehen. Über das Auto, das mal wieder kaputt gegangen ist oder nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Über die Spülmaschine, die kaputt gegangen ist, über das Smartphone, das nicht richtig funktioniert. Wir murren über das Wetter, weil es uns oft nicht passt, es ist nie gut genug. Wir murren über Menschen, die uns nerven, die unsere Geduld strapazieren. Eltern murren über ihre Kinder und die Kinder murren über ihre Eltern und die Ehepartner murren übereinander. Und wir murren gerne über die Gemeinde, weil manche Menschen vielleicht schwierig sind. Wir murren über den Verkehr, wenn er uns auffällt. Wir murren über den vollen Einkaufsladen, wenn nicht alle Kassen gleichzeitig laufen und wir schnell hindurchkommen. Wir murren gerne über den Chef vielleicht, oder über Kollegen. Wir murren gerne über den Staat und über die Regierung. Und überall, wo dieses Murren ist, was nichts anderes ist als Unzufriedenheit, da ist auch Sünde. Eine Sünde, die jedem den Frieden raubt, der um uns herum ist, weil wir durch unser Gemurre ihn keine Ruhe lassen, keine Zufriedenheit lassen. Murren macht alles andere, was wir sonst Gutes in unserem Leben haben, unerträglich. Corrie ten Boom hat das einmal ganz gut zum Ausdruck gebracht. Sie sagte, Dankbarkeit verwandelt das, was wir haben, in genug, und Murren macht das, was genug ist, zu wenig. Und das stimmt, genau so ist es. Dankbare Menschen, die in ihrem Herzen dankbar sind für das, was sie haben, die kann man nicht einfach so zur Undankbarkeit bringen. Sie sind mit allem zufrieden, was sie haben. Und selbst wenn es weniger sein sollte, wären sie auch damit zufrieden. Aber undankbare Menschen, murrende Menschen, klagende Menschen, sie haben immer zu wenig. Sie haben niemals genug, immer nur Mangel, immer nur etwas, was nicht passt, immer nur etwas, was nochmal verändert werden muss. Es ist immer zu wenig, es ist immer unpassend. Und wenn wir murren in unserem Leben, dann geschehen meistens Dinge, die wir sonst außer Acht lassen oder vergessen. Und das zeigt der Text uns hier sehr gut. Begleitsymptome von unserem Murren. Denn Murren ist äußerst trügerisch. Zuerst müssen wir festhalten, dass Murren unsere Vergangenheit, wenn wir darüber nachdenken, sie verzerrt. Das können wir hier beim Volk Israel sehr gut sehen, dass ihr Murren die erlebte Vergangenheit, die sie hatten, in einem verzerrten Licht darstellt. Also murrende Menschen machen oft folgende Sache. Sie reden von den alten Zeiten und sagen, damals war alles besser. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, aber dann denken sie an die alten Zeiten und sagen, damals war alles besser. Damals in der Firma war alles besser. Damals, als ich in diesem Ort gelebt habe, war alles besser. Damals war alles besser noch in der Familie oder sonstige Dinge. Damals war alles besser. Sie denken an die alten Zeiten und sie sehnen sich danach. In ihrer Erinnerung war früher alles besser. Und genau das ist das, was die Israeliten hier tun. Erst wenige Wochen nach der ägyptischen Sklaverei preisen sie jetzt ihr altes Leben. Damals schrien sie zu Gott und sie klagten und sie wollten unbedingt befreit werden. Und jetzt sagten sie, wisst ihr noch, damals in Ägypten, boah, war das gut. Da konnten wir unser Leben richtig genießen, wie wir nur an den Fleischtöpfen saßen. Aber wenn wir den Bericht sehen und ihn lesen, dann sehen wir, dass dort alle männlichen Babys in den Nil geworfen wurden, dass sie schwer bedrückt wurden, dass es ihnen dort alles andere als gut ging. Sie schrien dort zum Herrn um Erlösung. In Ägypten ging es ihnen richtig dreckig. Aber jetzt ist all das vergessen. Und alles, was sie wissen, ist Brot und Fleischtöpfe und das glückliche Leben in Ägypten. Ihre Vergangenheit war alles andere als gut gewesen, aber jetzt stellen sie sie so dar. Jetzt haben sie das Gefühl, niemand kümmert sich um sie. Mose und Aaron nicht, Gott nicht, aber die Ägypter, die würden es tun. Dort war es so schön, dort hatten wir Essen und Trinken. Und auch wir, ihr Lieben, sind immer wieder neu in dieser Gefahr, so zu denken. Früher war alles besser. Und wir erinnern uns an diese Zeiten und wir reden darüber, wie gut alles früher war. Aber früher war es nicht besser. Früher war es nie besser. Es gab nie eine Zeit ohne Sünde. Es gab nie eine Zeit ohne Verlorenheit. Nie eine Zeit, wo wir mehr bedürftig der Gnade gewesen wären. Es gab nie ein Zeitalter, in dem alles gut gewesen ist. Wenn wir heute geneigt sind, zu murren und über alte Zeiten zu reden, wie gut alles damals war, können wir eigentlich ziemlich sicher sein, dass wir in den alten Zeiten genauso gemurrt haben, wie damals alles gewesen ist. Das macht das Volk Israel hier und wir kennen diesen Gedanken. Aber nicht nur das, sondern in ihrer Situation, in ihrer Gegenwart übertreiben sie. Sie übertreiben in ihrer Not. Sie geben Mose vor, dass sie sterben würden vor Hunger. Sie werfen ihm vor, dass er sie in die Wüste geführt habe, um sie dort verhungern zu lassen. Und sie bezeichnen ihren Befreier Mose sozusagen als Mörder. Nach meiner Auffassung übertreibt das Volk hier in ihrer eigentlichen Not. Im nächsten Kapitel murren sie wieder, wir werden es bald sehen. Aber dort sagen sie, da geht es wieder um das Trinken, um Wasser, und dort sagen sie, dass sie ja Wasser brauchen, um ihr ganzes Vieh zu trinken, weil das Vieh auch durstig ist. Das heißt, sie waren nicht einfach alleine dort, sondern sie hatten viele Tiere bei sich. Tiere, von denen sie etwas hätten trinken können. Tiere, die sie hätten schlachten können, um zu essen. Und auch das ist wichtig, dass wir das sehen können. Sie hätten Möglichkeiten gehabt, weiter davon zu leben. Und damit will ich nicht die Not der Israeliten klein machen. Sicher hatten sie Hunger und sie quälten sich in der Wüste. Aber diese Not stellt nicht das Ende ihres Lebens dar. Aber das ist meistens genau das Verhalten, das wir an den Tag legen, wenn wir murren über unseren Tag oder unser Leben. Weil das, was wir haben, immer zu wenig ist, immer unzureichend. Und wisst ihr, wenn wir murren, dann neigen wir dazu, die Not und unser eigenes Problem, das wir gerade haben, weshalb wir ja murren, so groß werden zu lassen, als sei es die größte Sache in unserem Leben. Als sei nicht so schlimm wie diese eine Sache gerade, die mich unzufrieden macht. Wir schaffen es dann beim Murren selbst, alle Dinge, die eigentlich gut in unserem Leben sind und gut laufen, Dinge, über die wir zufrieden sein könnten, wir schaffen es, all diese Dinge wie nichts aussehen zu lassen. All die Zufriedenheit über die anderen Dinge des Lebens verschwinden dann. Und alles, was in unserem Gedanken übrig bleibt, ist diese eine Sache, die nicht passt. Diese eine Sache, an der ich mich stoße. Und dann neigen wir zu absoluten Aussagen, die das Ganze nicht besser machen. Und wir reden davon, dass wir nie was haben und die anderen immer haben und dass wir immer die Opfer sind und so weiter. Und wir übertreiben dann an der Not, die wir gerade erleben. Beim Murren fehlt uns jede Fähigkeit, unser Leben zu reflektieren. Und alles, was übrig bleibt, ist Unzufriedenheit. Weil Murren unser Problem isoliert und so groß zu sein scheint wie unser ganzes Leben. Das sind Dinge, die passieren, wenn wir murren. Und Mose drückt es hier zweimal zum Ausdruck, auch schließlich, dass Murren eine Auflehnung gegen Gott ist. Murren ist eine Auflehnung gegen Gott. Murren ist Sünde, eine Sünde vor Gott, das haben wir schon festgehalten. Aber hier sagt Mose zweimal, ja, wer sind denn wir? Wer sind denn wir, dass ihr gegen uns murrt? Nicht gegen uns ist euer Murren, sondern gegen Gott. Genau das ist das, was beim Murren passiert. Wir sündigen gegen Gott damit. Nicht in erster Linie die Menschen, auf die wir es dann abgesehen haben. Nicht die Menschen, die uns unzufrieden machen oder die Dinge, die kaputt gehen, sondern wir murren über unseren Herrn und Heiland und Erlöser. Wenn Eltern über ihre Kinder murren, dann murren sie gegen Gott. Die Kinder genauso über ihre Eltern. Wenn du gegen deinen Chef murrst und du über ihn klagst und unzufrieden mit ihm bist, dann bist du es eigentlich mit Gott. Wenn du gegen die Gemeinde murrst und unzufrieden mit der Gemeinde bist, dann bist du es mit Gott. Und ebenso mit dem Staat. Unsere Sünde richtet sich in erster Linie nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott selbst. Und Asaf, er beschreibt im Psalm 78 diese Geschichte Israels. Und er beschreibt es auf folgende Weise. Ich möchte Vers 17 und 18 aus Psalm 78 vorlesen. Hier beschreibt er diesen Aspekt der Israeliten so: Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen, indem sie gegen den Höchsten widerspenstig waren in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihren Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gier. Auch hier wird das nochmal so deutlich, dass das Volk sich nicht in erster Linie gegen Mose und Aaron aufgelehnt hat, sondern gegen Gott selbst. Und sie Gott versucht haben, weil sie gierig waren. Ihre Not war nicht so groß, wie sie sagten. Asaf beschreibt hier, dass sie das in ihrer Gier forderten und nicht, weil sie am Verhungern waren. Wir müssen also sagen, dass Murren nicht nur einfach für die Menschen um uns herum unhöflich oder unangenehm ist, das ist es, aber vielmehr ist es eine Sünde vor und gegen Gott, wenn wir unzufrieden sind. Wenn wir meckern und jammern und klagen und maulen, dann ist das eine Auflehnung in unserem Herzen gegen Gott. Und dennoch kommt Gott ihnen entgegen. Und das zeigt so sehr, wie unverdient das ist. Wie unverdient das Volk diese Gnade Gottes bekommt. Das Problem dabei ist, sie bekommen die Gnade nicht so, wie sie es sich erhofft haben, sondern Es ist eine sparsame Gnade, die Gott ihnen gibt. Die Karten für das Volk Israel waren nicht so gut gemischt. Sie standen nicht mehr so gut vor Gott da, aber wir können sehen, dass Gott über ihre Sünde hinaus ihnen gnädig ist. Er richtet sie nicht, er straft sie nicht, er fordert keine Umkehr von ihnen an dieser Stelle, sondern er ist ihnen gnädig und gibt ihnen einfach, was sie brauchen. Er geht auf ihre Forderungen und auf ihr Murren ein und gibt ihnen in seiner Gnade etwas zu essen. Lasst uns einige Verse weiterlesen ab Vers 10 bis 21. Während Aaron noch zu den Israeliten redete und alle zur Wüste hinschauten, erschien die Herrlichkeit Jahwes in der Wolke. Jahwe sagte zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sagt zu ihnen: Am Abend werdet ihr Fleisch essen können und am Morgen Brot, bis ihr satt seid. So werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott, bin. Gegen Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Israeliten das sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Und Mose sagt zu ihnen: Das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt. Und er befiehlt euch: Sammelt davon so viel ihr braucht, vielleicht ein Gomer pro Kopf, je nachdem, wie viele Personen ihr im Zelt habt. Und die Israeliten sammelten es also, der eine mehr, der andere weniger. Als sie es zu Hause mit dem Gomergefäß abmaßen, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel. Und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Mose sagte zu ihnen: Niemand darf bis morgen etwas davon übrig lassen. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den nächsten Tag zurück. Aber am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Mose war zornig über sie. Morgen für morgen sammelte nun jeder so viel er brauchte. Und wenn es heiß wurde, zerschmolz das, was draußen lag. Gott erscheint also hier seinem Volk in seiner Herrlichkeit und er macht ihnen Folgendes klar. Er macht ihnen klar, dass er ihr Murren gehört hat. Und er sagt ihnen: Am Abend bekommt ihr Fleisch und am Morgen bekommt ihr Brot. Und daran sollt ihr satt werden. Er arbeitet ihr Murren sonst gar nicht auf. Er ruft sie gar nicht zur Umkehr auf, sondern ist ihnen gnädig in dem, was sie brauchen. Er stellt sich hier dar als der vollkommene Versorger. Er gibt ihnen nicht irgendwie einen Plan, was sie beachten müssen, damit sie irgendwo Essen finden können, sondern er präsentiert ihnen dieses Essen einfach frei vor ihnen auf dem Boden. Sie müssen nur hinausgehen und das einsammeln. Am Abend kamen die Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Sie mussten nirgends hinwandern oder irgendwo sich Beute suchen. Sie mussten nicht irgendeinen komplizierten Weg gehen, um das zu bekommen. Sie konnten es einfach und ohne großen Aufwand tun. Und nach dem Tau sahen sie auf diesem Wüstenboden überall diese Körner, die sie einsammeln konnten. Und jeder sammelte genauso viel ein, wie er brauchte. Und für alle war genug da. Alle hatten genug von dieser Speise, die sie Manna nannten. Sie konnten einfach hinausgehen und es einsammeln. Alles, was Gott dort für sie vorbereitet hatte. Mehr brauchten sie gar nicht. Das, was dort geschah, war ein wundervolles Wunder. Von diesen Körnern konnten sie unterschiedliche Dinge zubereiten. Und jeder hatte genug. Später heißt es dann im Text, dass das Volk sich 40 Jahre lang Tag für Tag von diesem Manna ernährt hat. Gott gibt ihnen das nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder. Er stellt sich vor ihr Murren und er versorgt sie. Er gibt ihnen zu essen, von allem genug. Und sie müssen nicht hungern, weil Gott ein wundervoller Versorger ist. Wir haben dieses Problem nicht so sehr wie das Volk Israel. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Wir müssen heute keinen Hunger und keinen Durst leiden, weil wir wunderbar versorgt sind mit allen Dingen. Aber wie schnell sind wir dabei, das zu vergessen? Wie schnell vergessen wir, dass wir alles, was wir haben, nur deshalb genießen können, weil es von Gott selbst kommt und weil er der Geber dieser guten Gaben ist. Weil er uns so liebevoll gnädig entgegensteht. Wegen dieser geringen materiellen Not in unserem Leben neigen wir dazu, schnell zu vergessen, dass alles von Gott selbst kommt. Und dass, wenn er nur einen Tag seine liebevolle und gnädige Hand verschließen würde, wir verloren wären. Der einzige Grund, warum es uns gut geht, auch in diesem Land, auch in unserem Leben, ist nur die Gnade Gottes, denn er versorgt. Und wir dürfen so reichlich von ihm empfangen. Und das Problem, das nun entsteht mit dieser Gnade, die Gott seinem Volk gibt, ist, dass sie nur für einen Tag sammeln dürfen. Es ist nur dieser eine Tag, den sie das einsammeln dürfen. Und wenn man nur einen Tag hat und am nächsten Tag wieder angewiesen darauf ist, dann ist das ein Problem. Weil der Glaube und das Vertrauen auf Gott sich jeden Tag neu aufstellen muss. Nun, immer wenn man etwas nicht darf, fragt man sich doch, aber was ist, wenn ich es doch tue? Was passiert denn, wenn ich es doch tue? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vor so einem Handfeuermelder standet und euch gefragt habt, was ist, wenn ich den einfach drücke, was passiert dann? So ging es den Israeliten hier. Sie fragten sich, ja, was ist, wenn ich doch rausgehe und für 2 Tage sammle? Wird doch nichts passieren, wird schon halten. Und sie sammelten mehr. Sie tun es und wachen am nächsten Morgen auf, gucken in ihren Behälter und es ist voller Maden und Würmer und stinkt. Sie mussten es wegwerfen. Das, was Gott ihnen gegeben hatte, war nur für einen Tag gültig. Sie konnten sich nichts zurücklegen, sie konnten nichts ansparen, sie konnten nichts aufbewahren. Die Gnade Gottes, die er ihnen gab, sie war sparsam und begrenzt für sie. Aber warum tut Gott das? Warum gibt er ihnen nicht gleich so viel, dass sie einen Kornspeicher vollmachen können für das ganze Volk? Warum gibt Gott ihnen nicht so viel wie uns, dass wir einfach einkaufen gehen können und wir machen unsere Kühlschränke und Regale voll damit? Gott ist oft in seiner Gnade sparsam. Er gibt dem Volk Gnade jeden Tag diese Speise. Und wenn es dann heiß wird, dann schmilzt das. Und was sie zur Seite gelegt hatten und nicht gegessen hatten, war verdorben. Warum tut Gott so etwas? Wir wünschen uns oft die Gnade viel mehr wie so eine Sonderzahlung in einer großen Firma. Ganz viel Geld auf einmal. Und mit diesem Geld können wir dann verschwenderisch umgehen. Und wenn es irgendwann weg ist, wird schon die nächste Sonderzahlung kommen. Und wir wollen uns gerne das einteilen und davon leben. So wünschen wir uns oft die Gnade Gottes. Reichlich im Überfluss, dass wir es einfach loswerden können. Aber Gott gibt uns seine Gnade nicht so im Alltag. Wir sind jeden Tag neu angewiesen auf diese tägliche Gnade. Wir brauchen sie jeden Tag neu, immer wieder. Die Beziehung zu Jesus ist nicht wie eine große Zahlung oder eine Abfindung oder ein Erbe. Wir bekommen jeden Tag so viel Gnade von Gott, wie wir für diesen Tag brauchen. Das ist mir eines Tages aufgefallen, schon früher als Jugendlicher, wenn Menschen durch Leid in ihrem Leben gehen und schwere Zeiten erleben, dann passiert meistens Folgendes, dass es immer wieder Zeiten gibt, an denen sie sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ihre Kraft nicht mehr da ist. Manchmal können Schmerzen so schlimm für eine Person sein, dass sie in diesem Moment wirklich nur noch sterben möchte und bei Jesus sein will, und ich verstehe das. Aber wenn man später mit ihnen spricht, einige Zeit später, dann können sie Zeugnis davon geben, dass Gott sie versorgt hat und ihnen jeden Tag genauso viel Kraft gegeben hat, wie sie brauchten. Nicht am Anfang dieser schweren Zeit so viel, dass sie sich selbst einteilen können und irgendwie auf Reserve halten können, sondern immer so viel, wie sie gerade gebraucht haben. Und Gott tut das aus einem bestimmten Grund. Wenn wir einmal auf einmal Gnade und Kraft für ein ganzes Jahr hätten, müssten wir ihm doch nicht mehr vertrauen. Wir hätten alles bei uns. Wir hätten immer genug in unseren eigenen Reserven, auf die wir vertrauen könnten. Wir hätten dann genug Reichtum der Gnade in unserem Leben und würden auf diese Schätze, die wir haben, vertrauen. Wenn wir aber jeden Tag in der Beziehung zu Jesus Christus, zu unserem Heiland kommen müssen, um diese Gnade in Empfang zu nehmen, wissen wir, dass wir abhängig von ihm sind, abhängig von seiner Gnade, dass er sie uns jeden Tag gibt. Und obwohl dieses Volk hier so viel Gnade von Gott erhält, jeden Tag neu versagen sie darin. Sie versagen in ihrer Gnade. Es fällt ihnen schwer, aus der Gnade Gottes herauszuleben. Es fällt ihnen schwer, darauf zu vertrauen, dass am nächsten Tag wirklich wieder Gnade da gewesen ist oder da sein muss. Sie nehmen sich mehr, als sie brauchen. Nur um die Erfahrung zu machen, dass am nächsten Tag doch wieder alles verdorben ist und sie wieder von Gott abhängig sind. Weil immer dann, wenn wir uns selbst vertrauen, immer dann, wenn wir meinen, wir hätten alles im Griff, fallen wir. Auch wir versagen immer wieder darin, weil wir uns einen Teil zurücklegen wollen und uns etwas darauf einbilden, was wir haben. Wir wollen Reserven haben, wir wollen nicht Tag für Tag aus der Hand Gottes leben. Wir wollen ein Polster unseres eigenen Verdienstes und unser Selbstvertrauens haben. Aber alles, was wir dann darin finden, wenn wir in die Kiste unserer Selbstvertrauung hineinschauen, sind Maden und Würmer und Gestank. Es ist, wie es ist. Es ist nichts, worauf wir vertrauen könnten. Wir müssen jeden Tag neu auf dieses Feld der Gnade treten und dort einsammeln, was Gott uns gibt. Wir sind abhängig, jeden Tag in das Wort Gottes hineinschauen zu müssen und daraus leben zu können. Wir sind abhängig davon, jeden Tag neu in die Beziehung zu Jesus hineinzugehen und zu empfangen, was er uns gibt. Es ist, wie es ist. Wir haben keine andere Möglichkeit, als darauf vertrauen zu müssen, dass Gott uns jeden Tag diese Gnade gibt in unserem Leben. Und das wird so wundervoll in Jeremias Klagelieder beschrieben in Kapitel 3, Vers 22. Da heißt es, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Und ich hoffe so sehr, dass du diese Worte heute auf dein Leben beziehen kannst und sagen kannst, ja, nur wegen seiner Gnade bin ich nicht zugrunde gegangen. Nur wegen seiner Gnade bin ich nicht zerstört, bin ich nicht aufgerieben, bin ich nicht verbraucht. Und jeden Morgen neu darf ich diese Gnade in Anspruch nehmen, sie in Empfang nehmen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das Volk Israel, sie nahm zwar diese Gnade in Anspruch, sie ging hinaus und sie sammelten von diesem Manna, aber sie versagten, weil es ihnen schwer fiel, auf die tägliche Gnade Gottes zu vertrauen. Und ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst. Bei mir war das auch so, als ich zum Glauben kam, da war ich begeistert von dieser Gnade Gottes. Ich konnte meinen Mund nicht halten. Es war ein leichtes für mich. Es war unglaublich einfach für mich, in die Arme Gottes zu fallen und dort zu sein und seine Gnade hochzupreisen. Aber später dann im Leben, einige Jahre später, da gab es immer wieder neue Herausforderungen, wo es nicht so einfach ist, sich täglich in die Gnade Gottes hineinfallen zu lassen, sie in Empfang zu nehmen. Jeden Tag, Tag für Tag, egal wie es mir geht, aus der Gnade Gottes herauszuleben, ist nicht immer so einfach, wie wir uns das vorstellen. Aber sie ist da. Wir versagen immer wieder auf unser zurückgelegtes voll Würmer und Maden, aber die Gnade, sie liegt trotzdem draußen auf dem Feld. Das Schöne daran ist, dass es keinen Grund gibt, je Gott nicht vertrauen zu können oder zu müssen. Er ist absolut treu und zuverlässig, hat das Volk 40 Jahre lang auf die gleiche Weise ernährt. Und obwohl wir immer wieder genau darin versagen und uns andere Dinge in den Kopf setzen, die uns besser helfen könnten, dürfen wir wissen, die Gnade Gottes ist dennoch da. Immer wieder kann es uns auch schwerfallen, in unserem Leben Gott zu vertrauen. Und wir vertrauen gerne auf andere Dinge. Aber dennoch ist seine Gnade da, die wir in Empfang nehmen dürfen. Und das symbolisiert so herrlich auch das Abendmahl selbst. Wir erleben so viele Dinge in diesem Monat, von Monat zu Monat. Aber wir wissen, wenn wir hierher kommen und wenn wir dieses Brot brechen und es zu uns nehmen, wir uns auch so erinnern dürfen, wie Gott sein Volk versorgt hat. Und wir denken daran, Jesus selbst hat sich hingegeben für uns. Und egal, was in dieser Zeit gelaufen ist, wir dürfen uns wieder neu auf unseren Herrn werfen. Auch da, wo wir auf unsere eigene Kraft vertraut haben, Wir dürfen uns wieder neu auf ihn ausrichten lassen, auf die Gnade Gottes, die er anbietet. Da gibt es diese Begebenheit in Johannes 6. Die Juden, sie murrten auch gegen Jesus, ähnlich wie die Israeliten in der Wüste. Und Jesus will ihnen dann eine Botschaft wichtig machen, eine wichtige Wahrheit weitergeben. Und er antwortet dann im Gespräch in Johannes 6, Vers 48 und sagt diese Worte: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus baut also diese Brücke von dem Manna in der Wüste hin zu sich selbst. Und er sagt, und ich bin das Brot, das auf diese Welt gekommen ist. Und wer von mir isst, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus sagt also, ich bin das wahre Manna, das von Gott kommt. Ich bin das wahre Brot des Lebens. Und daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir dieses Brot und diesen Wein zu uns nehmen, erinnern wir uns, dass wir ewiges Leben haben, weil wir dieses wahre Manna, dieses wahre Brot des Lebens erkannt haben, dessen teilhaftig geworden sind. Und schließlich sehen wir noch eine ruhevolle Gnade. Ich möchte auch noch hier einige Verse weiterlesen. Eine Besonderheit ab Vers 22. Und am sechsten Tag hatten sie doppelt so viel Brot gesammelt, 2 Gomer pro Person. Die Vertreter der Gemeinschaft kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er erwiderte, damit ist genau eingetroffen, was Jahwe gesagt hat. Morgen ist ein Ruhetag, ein Sabbat, der Jahwe geweiht ist. Backt, was ihr backen wollt und kocht, was ihr kochen wollt und bewahrt den Rest für morgen auf. Sie bewahrten es also bis zum nächsten Morgen auf, so wie Mose angeordnet hatte. Tatsächlich fing es nicht an zu stinken. Und es waren noch keine Maden darin. Mose sagte, esst das heute. Heute ist ein Sabbat für Jahwe. Heute werdet ihr draußen nichts finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Trotzdem gingen am 7. Tag einige Leute vom Volk hinaus und wollten sammeln, aber sie fanden nichts. Da sagte Jahwe zu Mose, wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Anordnungen zu befolgen? Ihr seht, Jahwe hat euch den Sabbat gegeben, deshalb gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. Jeder also blieb am 7. Tag zu Hause und gehe nicht hinaus. Da hielt das Volk den 7. Tag als Ruhetag ein. Das ist das, was hier passiert. Der 7. Tag sollte für das Volk ein ganz besonderer Tag sein. Ein Tag der Ruhe und ein Tag der Ausrichtung zu Gott. Und aus diesem Grund gibt Gott ihnen die doppelte Menge am Tag vorher. Eine einfache Rechnung. Am nächsten Tag gibt es nichts draußen zu finden. Die Idee von diesem Ruhetag, von diesem Sabbat, ist eine wundervolle Sache. Es geht darum, die Arbeitswoche zu unterbrechen und nicht mit den täglichen Aufgaben beschäftigt zu sein, um sich an diesem Tag voll und ganz auf Gott ausrichten zu können. Der Gedanke, der dahinter steht, ist die Tatsache, dass das Volk am Vortag die doppelte Menge sucht, wieder ein Zeichen, Gott vertrauen zu müssen, dass dieses Manna dann nicht schlecht werden würde, und keine Maden an dem nächsten Tag drin sein würden und gleichzeitig aber am 7. Tag nichts zu finden ist. Also ein doppeltes Vertrauen, das Gott von ihnen fordert. Und wieder probieren einige das aus dem Volk. Am 7. Tag gingen sie hinaus, aber sie fanden da nichts auf diesem Boden. Ganz genau so, wie Gott es ihnen verheißen hatte. Sein Wort war im Detail genauso treu, wie er es sagte. Und er konfrontiert sie und sagt, warum weigert ihr euch zu glauben? Warum weigert ihr euch, mir gehorsam zu sein? Und sie sollten lernen, auf Gott zu vertrauen und in ihm zu ruhen. Das ist eine Praxis, die heute so sehr in Gefahr ist, von uns vergessen und verlernt zu werden. Einen Tag in der Woche zu haben, in dem wir ganz auf Gott schauen, in dem wir uns ganz mit ihm beschäftigen, in dem wir ruhig werden können. Ein Tag, an dem wir nicht arbeiten müssen, an dem wir nicht die Tätigkeiten erledigen müssen, die wir sonst tun. So wie das Volk Israel ist es für uns gut, Sonntag für Sonntag, den wir hier sind, zu ruhen in Gott, und ihn zu verherrlichen. Auch wenn wir das nicht wie im Alten Testament praktizieren, den eigentlichen Sabbat, haben die meisten von uns einen Tag in der Woche frei, wo sie nicht arbeiten müssen. Ein Tag, den wir gemeinsam als Gemeinde, aber jeder für sich in der Beziehung zu unserem Herrn und Heiland genießen können. Das tat auch dann später die Gemeinde am ersten Tag der Woche. Und dennoch kann ich behaupten oder würde ich behaupten, dass viele von uns heute diesen Tag nicht mehr so schätzen, nicht mehr so würdigen, wie er sein könnte. Dass an diesem Tag nicht wirklich die Verherrlichung Gottes und die Ruhe in ihm zum Ausdruck kommt und im Fokus steht. Oft ist der Sonntag vielmehr ein Tag geworden, in dem wir uns stressen lassen, in dem die Medien uns immer noch weiter füllen, in dem wir Dinge tun, die wir unter der Woche noch nicht geschafft haben. Für viele Menschen ist Sonntag dann ein Familientag oder ein Tag zum Chillen, aber nicht der Tag des Herrn. Wir haben oft verlernt, in unserem eigenen Leben diese Ruhe in Gott zu suchen, diese ruhevolle Gnade aus ihm zu empfangen, während wir über ihn nachdenken, während wir mit ihm Gemeinschaft haben, während wir in einer guten und tiefen Gemeinschaft von Gläubigen sind. Und dennoch gehen wir dann auf das Feld, um Dinge zu suchen, die wir meinen zu brauchen jetzt, während er es uns doch einfach so gibt, ohne dass wir es suchen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir an einem Sonntag niemanden einladen sollen oder mit niemand Zeit verbringen sollen, aber was ist die Hauptsache an einem Tag der Ruhe für Gott? Wir verpassen oft diese ruhevolle Gnade, die er uns geben will. Wir empfangen sie nicht mehr, weil wir ruhelos geworden sind. Und dennoch will er sie uns geben. Dennoch will er sie uns Tag für Tag geben und an diesem Sonntag besonders. Ein Tag, in dem wir nicht viel machen und leisten müssen, sondern ein Tag, bei dem wir einfach bei Gott sein dürfen und von seiner Gnade leben dürfen. Der Hebräerbriefschreiber sagt das so gut, dass das Volk Gottes es nicht geschafft hat, in diese Ruhe einzukehren. In Hebräer 4, Vers 9 sagt er, also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Nun, wenn wir diese Ruhe in Gott erleben wollen, in seine Ruhe einkehren wollen, dann kommen wir auch selbst zur Ruhe. Und das ist für uns eine wundervolle Möglichkeit, das immer wieder neu zu tun, an diesem Tag der Ruhe ein Verlangen und ein Ziel zu haben, diese Ruhe in Gott zu erfahren, sie in ihm zu sehen. Und darin liegt ein großes Geheimnis seiner Gnade. Er will uns diese Ruhe geben. Er will uns geben. Deshalb lohnt es sich. Es lohnt sich, auf diese Gnade Gottes zu schauen, die er uns heute so gut präsentiert. Es lohnt sich, diesen Tag der Ruhe zu nehmen. Mal einen längeren Zeitraum an diesem Tag zu nehmen, über Gott nachzudenken, über ihn auszutauschen, sich einige Gedanken über Gott aufzuschreiben. Es lohnt sich einmal, die Medien einzusperren, und ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, uns zu überfluten mit allem, was sie uns anbieten. Es lohnt sich, einen Spaziergang zu machen und Gott zu reflektieren. Es lohnt sich, sich auszuruhen und Ruhe in Gott zu finden. Ruhe, die er uns in unserem Herzen geben kann. Mögen wir heute neu erkennen, dass die Gnade Gottes erstens unverdient ist. Zweitens, er sie uns täglich, jeden Morgen neu geben will. Und drittens, wir sie vor allem in besonderer Form in seiner Ruhe wiederfinden und sie uns selbst zur Ruhe bringt. Das ist mein Wunsch, dass wir heute neu auf diese Gnade achten können. Und lasst uns noch einmal aufstehen und ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, wir möchten auf dich sehen und wir wissen nur, du bist der Grund, warum wir Gnade empfangen können. Denn du bist das Brot des Lebens, das auf diese Welt gekommen ist. Du hast dich selbst für uns hingegeben, Herr, und darauf möchten wir heute in besonderer Weise sehen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir neu ergriffen werden, neu sehen dürfen, diese wundervolle Gnade, die du gibst. Wir haben sie nicht verdient. Vielmehr sehen wir das Murren als Teil unseres Lebens. Wir haben sie nicht verdient und du gibst sie uns trotzdem. Nicht alles auf einmal, sondern täglich. Wir möchten dir die Ehre dafür geben und dich bitten, Herr, führe uns neu heute in deine Ruhe, damit wir diese ruhevolle Gnade sehen können und dir vertrauen, Herr. Wir beten das zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen. Nehmt gern Platz.